Ja, hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina.
Und ich bin Christina. Wir sind Hundetrainerin und Tierärztin und erzählen uns jede Woche all das, was uns im Alltag begegnet, bewegt, das, was euch begegnet und bewegt und gesammelte Themen und Werke, die wir immer mal an den Mann bringen wollen. Diese Woche haben wir gar nichts groß drumherum, glaube ich, zu beplänkeln irgendwie. Oder?
Hast haben du wir nicht zu beplänkeln? Wir haben immer was zu beplänkeln. Das kann eigentlich gar nicht sein, aber das will vielleicht keiner hören.
Ja, oder wir entscheiden zumindest immer, dass ihr das nicht hören wollt. Und deswegen machen wir das vorher hinterher.
Oder wir genau das hören, ja.
Genau. Von daher können wir eigentlich einfach starten, weil es aus gegebenem Anlass sozusagen sprechen wir heute über Stress beim Tierarzt.
Mhm.
Für alle Beteiligten. Ich finde es auch immer lustig, wenn die Besitzer dann sagen, oh, ist aber warm bei Ihnen hier. Und ich denke, nee, eigentlich nicht. Aber wenn man Schweißausbrüche kriegt, dann schon.
Kriegen die Menschen Schweißausbrüche
ja,
oder die Hunde?
Deswegen
die
sind oft auch gestresst. Ja, ja die klar. Tiere natürlich auch.
Ja.
Dieser Stresshaarausfall immer pff, nackt. Hatte zu Hause gar nicht. Nee, ist gestresst.
Ja.
Schweißfüße, total. Mhm. Das ist immer lustig. Ja. Das hatten die Leute bis dato oft auch noch nicht gesehen. Auch gerade bei Katzen nicht. Die kriegen auch massiv Schweißausfall. Schweißfüße.
Ja.
Und die kriegen auch Fellverlust.
Und Schuppen?
Schuppen, ja. Stressschuppen gibt es auch. Die sehe ich aber seltener tatsächlich. Es scheint,
kommt auf das Fell des Hundes an, ne? Wenn die so ein schwarzes, kurzhaariges Fell haben, siehst du es aber schon.
Ja, aber nicht so schnell, finde ich. Also wir verlieren mehr Haare als Schuppen.
Okay.
Das würde ich schon sagen.
Ihr oder?
Ich auch. Nee, aber da, was wir so sehen und wegmachen, ist definitiv mehr Haare noch als Schuppen. Aber ja, Stressschuppen gibt es auch.
Ja.
Ja. Und gestresstes Verhalten. Hecheln, unterm Sitz verziehen, beißen, schreien, krallen.
Ja.
Alles eigentlich, ne?
Naja, klar. Ich meine, diese, was heißt na klar? Aber es ist halt kein seltenes Problem, ne? Wenn man das nicht fleißig geübt hat oder wenn dem Hund oder der Katze oder wem auch immer irgendetwas tatsächlich auch wehtut oder Angst macht, dann ist natürlich so eine Gegenwehr durchaus denkbar, ne?
Ja. Viele Besitzer auch schon, glaube ich, wo zu Hause der Stress schon losgeht, ne? Die Erwartungshaltung schürt ja bei uns auch durchaus Emotionen.
Ja, klar.
Die Erwartungshaltung, also ich finde, es geht viel, merkst du, bei Leuten schon los, die nicht ganz so easy-peasy-Hunde haben vielleicht, dass die super gestresst sind, ob das Wartezimmer voll ist, ob sie allen aus dem Weg gehen können, ob der gleich beißt, ob sie hätten einen Maulkorb einpacken müssen oder nicht, dass sie eigentlich gar kein Maulkorb-Training gemacht haben müssen, dass sie aber in dieser Stresssituation das Ding aufsetzen müssen, ob das für den Hund schlecht ist, das ist das eine. Und bei Katzenbesitzern ist, glaube ich, der größte Stress zu Hause, wie kriege ich das Ding in die Kiste?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja für viele ein Riesenthema.
Wenn es dann da erst
ne?
drin ist, ist das, ist glaube ich, der Teil, bis es dann auf den Tisch muss, schon wieder gut. Und was man auch nicht unterschätzen darf, das ist so ein bisschen wie Fremdschämen. Ne? Besitzer sagt man gar nicht. Eigentlich sind es Frauchen und Herrchen. Ne? Das ist irgendwie so ein Unwort, was bei uns immer geflügelt war. Patientenbesitzer. Bis halt irgendwer mal, der nicht aus dieser Branche kam, sagte, was ist denn das? Das klingt doch schrecklich. Und es beschreibt das ja auch irgendwie nicht so.
Es ist auch, auf dem Papier ist man der Besitzer eines Tieres, aber irgendwie ist es ja...
Der Besitzer einer Sache halt vor dem Recht, ne? Daher kommt das. Ne? Also eigentlich ist man Sachbesitzer und nicht Patientenbesitzer, um
genau
zu sein. Ja.
Ja.
Also, wenn Mutti und Papi, ist ja wirklich so, da sitzen dann, ist es auch Fremdschämen. Ne? Man schämt sich ja auch... durchaus mal für andere Menschen, Kinder, Familienmitglieder, Freunde oder so, auch in gewissen Situationen. Und das tun die Menschen auch fürs Haustier. Und das stresst unterschiedliche Leute natürlich unterschiedlich massiv. Was ich immer sagen muss, also das ist der Stress, finde ich, den man als allererstes abschütteln kann. Das ist mir so egal. Weil es ändert
was die
eh
anderen
nichts.
Denken, ne? Ja.
Nein, es ist mir auch so egal, wie das Tier ist und ob die Leute dann denken, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ändert eh nichts. Ich meine, ich sehe ja eh an dem Verhalten, dass der, was der zeigt, was der erlebt hat, was der geübt hat oder so, egal, was jetzt da einer kommentiert oder nicht.
Ja.
Und es ist halt eh auch so, wie es ist, ne? Und es gibt auch immer irgendwen, der schlimmer ist. Es gibt auch immer irgendwen, der netter ist, aber es gibt auch immer irgendwen, der schlimmer ist. Insofern kann man sich da einfach friedlich in der goldenen Mitte wiegen, egal wie es aussieht, und entspannt der Dinge harren, die da kommen.
Aber sind es, ich sag mal, so prozentual, oder? Prozentual, wie viele Hunde oder Katzen, wollen wir da mal so die Hauptgruppen ansprechen in der Praxis. Wie viele haben denn da sehr großen Stress, nur mäßigen oder gar keinen? Wie viele entspannte Hunde?
Sprechen wir jetzt vom Tier, sind wir durch mit Herrchen? Ja, ne?
Ja, jetzt lass uns mal einmal kurz vom Tier sprechen.
Ja, nee, nur, dass ich die richtige, weil manchmal ist Herrchen ja gestresst, obwohl der Hund eigentlich gar nicht gestresst ist. Gibt's ja auch, ne?
Gibt's auch, ja.
Also wer ist stark, also richtig heftig gestresst, würde ich denken, vielleicht 10%.
Ja, das ist schon viel, ne?
Oder wenig, ne? Je nachdem, wie du es siehst. Wenn jeder Zehnte nur in Panik ausbricht, ist eigentlich ganz okay. Dafür, dass die Leute denken immer, jeder Zweite bricht in Panik aus, ist es eigentlich, finde ich, okay.
Ja, so siehst du das, ja, okay. Also, ja.
Also aus Trainingssicht ist jeder Zehnte viel, da gebe ich dir recht. Und wenn ich denke, wie viel ich die Woche habe, ist vielleicht auch jeder Zehnte viel. Mäßig gestresst, weiß ich nicht. Mäßig gestresst, denke ich, die Hälfte. Gering gestresst, 30%, und gar nicht gestresst halt auch, dann sind ja nur noch 10 übrig, glaube ich, ne? Ja, 20.
Ungefähr.
Ja, also mehr nicht.
Okay, also bei den Katzen mehr, ne, oder?
Nee, finde ich nicht viel anders. Und ich muss auch sagen, dieser Horror von Agrocat ist eigentlich auch, hält sich relativ gut in Grenzen.
Na gut, weil üben kannst du es ja eigentlich mit jedem Tier. So im Sinne Medical Training oder was, das kannst du ja rein theoretisch mit jedem Tier machen. Das wird ja in den Zoos mit irgendwelchen Giraffen und Geparden und sonst wem gemacht. Mhm. Von daher denke ich, sollte es mit Hund und Katze ja zu Hause theoretisch auch gehen. Mhm. Mit denen lebt man ja etwas enger. Aber ist halt immer auch die Frage und auch oft so ein Zeitthema, ne? Was möchte ich mit meinem Tier üben? Wie viel Zeit möchte ich ins Training investieren, um dann vielleicht den Tier als Besuch entspannt zu gestalten? Oder kann ich manche Dinge halt auch gut managen, wenn ich generell ein gutes Vertrauensverhältnis habe und der Hund meinetwegen es sich mal kurz gefallen lässt, dass wir die Pfote einfach nur festhalten oder irgendwie sowas. Mhm. Aber es ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, was habe ich geübt und wie kann ich das mit meinem Tier umsetzen, ne?
Was ich finde, bei Medical Training denken die Leute ja immer, ach, für die eine Impfung im Jahr, das muss ja nicht sein. Aber Medical Training ist ja auch für zu Hause eigentlich viel. Ne? Also das klingt immer so, also wenn, ich meine, der Mensch ist grundsätzlich bequem, er macht Dinge nicht 3 Monate, wenn er sie 10 Minuten für eine Impfung braucht im Jahr. Aber Medical Training wäre ja eigentlich halt viel mehr auf der Prophylaxeschiene, ne? Dass man zu Hause gewohnt ist, alles Mögliche zu untersuchen, zu befummeln, auch mit Medikamenten zu behandeln, Verbände anzulegen. Das ist ja auch Medical Training. Da würde ich mir immer wünschen, dass das mehr ins Bewusstsein kommt, ne? Dass das alles sein muss, weil... Ja. Wenn Therapieversagen, auch bei Katzen, ne? Ich würde auch gerade vielleicht bei Katzen, das könnten wir mal separat machen, und ich glaube, das würde auch sehr gerne gehört werden von allen Katzenleuten. Wie bringe ich einer Katze bei, Tabletten zu schlucken, oder wie mache ich, dass das geht? Es gibt ja 37.000 Tricks, aber ich meine, auch sowas ist essentiell. Ja. Es gibt nicht wenig Katzen, die am Ende versterben, weil sie nicht therapierbar sind, weil es keine Medikamente gibt, die ich spritzen kann, und weil es unmöglich ist, irgendwas in dieses Tierchen reinzubringen. Ne?
Ja gut, das ist natürlich dann wirklich bitter. Das kann ich mir vorstellen.
Also das ist beim Hund echt selten, muss man sagen.
Ja, die sind ja vielleicht auch, was das Essen angeht, generell nicht ganz so wählerisch. Ne? Mit einem Hund kannst du, also gerade wenn du es nicht übst, ich sage jetzt mal eine Tablette, die irgendwie bitter schmeckt, in Leberwurst vielleicht eher einflößen als einer Katze. Das musst du dann wirklich mehr üben, ne? Dass sie etwas sich ins Schnäuzchen geben lässt oder was auch immer. Ja. Ne? Mhm.
Genau, also Medical Training. Aber wenn wir über Stress sprechen, ich finde eigentlich, könnte auch so jemand von einer Hundeschule quasi eine Dauer Webcam haben in unserer Praxis, weil ich glaube, ganz viele Dinge siehst du da halt binnen 5 Minuten spitz auf Knopf, was eigentlich immer passiert, so, ne? Was an Momenten passiert, die komisch verstärkt werden, die komisch unterbunden werden. Stresssituationen, die sich ergeben. Du siehst auch ganz viel, wer da wem wie Sicherheit verleiht und so, ne? Oder auch eben dann nicht mehr plötzlich oder auch doch unerwartet, der eine dem anderen und solche Sachen.
Aber wie du eben schon gesagt hast, im Grunde genommen ist es ja nicht nur bei der Katze, da ist es vielleicht noch ein bisschen deutlicher für viele spürbar, wenn sie die Katze halt schon nicht in die Transportbox bekommen für die Fahrt zum Tierarzt, dann geht der Stress schon los. Also wenn ich jetzt an eine Katze denke, die ich zu Hause schon 2 Stunden durchs Wohnzimmer scheuche, bis ich dann tatsächlich zum Tierarzt fahren kann, dann ist die natürlich auch schon im Vorfeld so fertig mit den Nerven, dass es dann auch nicht mehr besser wird, wenn wir dann beim Tierarzt angekommen sind. Ne? Das ist ja dann auch oft so ein Ding.
Wenn die Herz haben, sind die dann aber fix und foxy, dann können die nichts mehr.
Nee, das kann ich mir vorstellen. Und bei einem Hund kann man ja dahingehend natürlich auch schon ein bisschen den ganzen Tierarztbesuch etwas anders gestalten. Also erstmal klar üben sowieso, ne, mit Training, aber halt auch, dass man diese Wartezeiten zum Beispiel auch, dass man sich einen Termin geben lässt, dass man eben nicht jetzt irgendwie noch 3 Stunden im Wartezimmer sitzt und dann hechelt der nebenan die ganze Zeit und der hat Stress und der jault und am Ende hat mein Hund erst Stress bekommen, als wir so lange warten mussten oder so. Mhm. Oder wenn die dann vielleicht auch im Behandlungszimmer irgendwo durch die Tür durch einen anderen furchtbar jaulen hören, weil der vielleicht
irgendwie... Ja, das ist immer unangenehm.
Das ist doof, ne? Dann hören die und denken, oh Gott, jetzt Folter und dann bin ich der Nächste. Das kann das Ganze ja auch verstärken, ne?
Obwohl ich weiß nicht, ob noch viele ohne Termine machen. Weißt du das? Ich glaube nicht, ne?
Ich gehe immer zu euch und ihr macht das so.
Aber auch deswegen, weil ich denke immer auch, es wird ja halt nicht schneller, ne? Nur davon, dass da alle wie die Perlschnur aufgereiht sitzen, werde ich ja halt auch nicht schneller irgendwie, ne? Deswegen ist da gar nicht für mich der Sinn in dieser offenen Sprechstunde. Ich glaube, für manche ist es immer dieses Gefühl der Sicherheit, dass man dann noch drankommt, wenn man schon mal da sitzt.
Das stimmt. Das macht schon einen Unterschied. Ja, als wenn du dann sagst, oh, heute sind wir voll und sie können erst übermorgen oder so, dass die Sorge dahinter steckt, dass dann eine offene Sprechstunde angeboten wird, so nach dem Motto, wie du gerade sagst, ne, sitzen sie alle in einer Reihe und der Nächste bitte.
Ja, dann ist man garantiert dran. Aber es ist fürs Tier gar nicht schöner. Und auch für die Leute. Ich meine, wir haben auch alle, muss man noch mal ehrlich sein, wir haben ja auch alle nicht Zeit en masse. Also wenn ich zu irgendeinem Arzt gehe, wo ich 3 Stunden gewartet habe, wenn der keine perfekte Erklärung hat für 3 Stunden, dann gehe ich da exakt nie wieder hin. Wenn der meinetwegen irgendwie mich 1/2 Stunde warten lässt und sagt, oh, es tut mir leid, heute war Montag, heute hatte ich 5 Kniebrüche, bla bla. Kniebrüche, ne, vor allem. hatte sowas, dann denke ich, aber normalerweise bemühen wir uns, dann denke ich, okay, das stört mich nicht. Und 1/2 Stunde plus minus kalkuliert man ja vielleicht auch immer noch. Aber ich muss sagen, alles darüber finde ich echt nervig.
Klar, ja, wenn du als Notfälle, Mensch irgendwo zum Facharzt gehst, dann kannst du mit Termin ja trotzdem noch 2 Stunden warten.
Deswegen also ich kenne das nur so. Aber ist auch was einem was mich dazu bringt, da nicht mehr hinzugehen tatsächlich.
Ja, egal. Das ist woanders genauso, aber ist egal.
Anderes ja, deswegen gehe ich gar nicht mehr irgendwo hin, genau. So meine ich ja.
Wir sehen einfach zu, dass wir möglichst gesund bleiben. Ne?
Ja, also das will ich sagen, das ist der Vorteil. Also ich glaube, das ist das einzige Gefühl, dieses ich komme auf alle Fälle noch dran. Es ist aber für alle halt nicht schön. Ne? Also ich muss sagen, es ist auch klar, als Praxisinhaber wird dann ja immer Argument, ja, Ihnen muss es ja egal sein, ist ja Ihre Praxis, Sie verdienen es ja, aber grundsätzlich hat man ja doch auch irgendwie manchmal Pläne, was man noch am Ende des Tages täte, aber es ist auch für alle, die uns helfen, einfach ätzend, ne? Die arbeiten eigentlich ganz normal, Regelstundenzeit, so wie das jeder möchte und dann immer dieses Open End. Und ich glaube auch viel ist, was stresst für uns Tierärzte, auch dieses Open End, muss man einfach sagen. Ja. Ne? Dieses nicht zu wissen, ist es 18 oder ist es 22 Uhr, wenn du gehst, ist ein Riesenunterschied in der Zufriedenheit.
Definitiv, aber andererseits selbst mit Termin weißt du es ja auch nicht so genau, wenn ein Notfall noch kommt oder so, dann nimmt man den ja trotzdem dran und schmeißt den nicht akkurativ wieder nach draußen, ne? Das ist ja dann auch immer so ein bisschen das Ding.
Ja gut, aber das Berufsrisiko, das kann man besser kalkulieren als jeden Tag offene Sprechstunde.
Das stimmt, ja.
So, zurück zum Stress der Tiere und nicht der Tierärzte. So schlimm ist es gar nicht. Nein.
Stimmt, wir waren ein wenig abgeschweift mal wieder. Obwohl das ja auch, wie gesagt, es betrifft ja die Tiere. Dieses Sitzen im Wartezimmer, da sind wir damit angefangen. Ne? Wenn die dann ewig da sitzen und dann um sie rum fiepen und jammern hören, dass es dann halt nicht besser wird. Ja, den Tierarztbesuch so gestalten, dass es vielleicht für die Hunde...
Und Katzen
etwas entspannter wird. Also mit der Katze kann man zum Beispiel wirklich auch zu Hause üben. Das kann man ja jederzeit unabhängig vom Tierarztbesuch üben, dass sie in eine Transportbox geht.
Diese müssen gut riechen, ne? Ich glaube, Leute vergessen manchmal, die zu reinigen komplett.
Dass sie noch nach Praxis riecht.
Ich glaube, die stinkt nach Tierarztpraxis, nach Stressfüßen, nach Pipi, weil man da einmal reingemacht hat oder so. Also ganz viel diese Körbe, wo ich denke, oder die sind irgendwo tief aus dem Keller gekramt, weil man sie halt nicht so oft braucht, dann stinken die ja auch einfach. Ja. Und ich glaube, dass da die Katze schon halt auch sehr pingelig ist, wo sie ihren Hintern reinschiebt. Ne?
Definitiv. Also ich hatte, meine Katze ist ja nun im Katzenhimmel inzwischen, aber ich hatte zum Beispiel diese Transportkiste damals einfach immer im Wohnraum stehen. Die stand da. Und sie hat ganz oft einfach drin gelegen und da drin geschlafen. Weil die Tür war ja immer auf. Ne? Das war wie so eine Höhle, die war da so ein bisschen abgehängt. Und das war so ihre Schlafhöhle. Das war überhaupt kein Ding. Und dann eigentlich im Grunde genommen, wie man beim Hund vielleicht auch mal sowas schmackhaft machen kann, schöne Leckerchen da mal reingeworfen, mal ein Stückchen Käse reingeschnippt oder so. Und dann ist die da halt auch immer reingegangen. Das war überhaupt keine Aktion, diese Katze in eine Transportbox zu bekommen. Die hatten wir natürlich auch von klein an. Aber das kann man auch mit einer Katze üben, dass sie zumindest diesen Stress schon mal nicht hat. Und wenn dann die Tür mal zugeht oder man hat auch mal so zwischendurch die Tür kurz zugemacht für 2 Minuten und wieder aufgemacht und da drin hat sie dann irgendwie so eine, gibt ja auch für Katzen irgendwie Kaustangen und so, dass sie sowas da drin bekommen hat. Also das war nie ein Thema. Ne? Wenn ich gesagt habe, komm, ab in die Kiste, ist sie da reingegangen. Das ging also durchaus.
Auch mit einer Erfahrung mal zum Tierarzt und zurück?
Ja klar, wir waren ja auch immer zum Impfen und natürlich hat die Katze auch mal irgendwas gehabt im Laufe der Jahre, ne, dass sie irgendwo eine Macke hatte oder eine Kralle irgendwie beschädigt war oder so. Also das war überhaupt kein Problem. Wichtig ist halt auch nur, dass man nicht immer nur die Kiste als Ankündigung hat für jetzt musst du zum Tierarzt und dann wirst du gespritzt. Dann ist natürlich auch das schon, wenn es eine Ankündigung von etwas Unangenehmem ist, dann negativ, wird die Katze da natürlich ungern reingehen. Ja, und beim Hund ist das ja im Prinzip ähnlich, ne?
Ja, Stress dann vor Ort. Wir hatten letztes Jahr doch zusammen, war das letzten Sommer schon, glaube ich, ne? Das Medical Training bei uns. Hast du was gehört von den Leuten im Nachhinein? Also jetzt nicht in dem Moment danach, da sagt jeder, hat Spaß gemacht, weil es auch ein lustiger Ausflug war, aber hast du irgendwie mal was gehört, ob sich das gelohnt hat im Nachhinein sozusagen?
Auf jeden Fall.
Also es war so für alle, die es ja nicht wissen, es war eher so Workshop-artig bei mir, was stattfand, aber es war 6-mal, glaube ich, wirklich Kurs, ne? Training off Tierarzt und on Tierarzt sozusagen. Ja, genau. Ne? 2-mal wart ihr, glaube ich, bei mir, ne?
Ich meine 2-mal, ja. Zweimal in der Praxis und die anderen Termine haben wir halt bei mir gemacht, wo wir dann solche Sachen aufgebaut haben, auch wie ein Kind-Target und sowas.
Heißt, ne? Dass man sich darauf ablegen kann und damit Kooperation signalisiert.
Eben. Genau, dass der Hund halt zeigen kann.
Das richtig erklärt.
Ja, ich bin begeistert. dass der Hund halt über diese Kooperationssignale zeigen kann, dass er jetzt bereit ist dazu, irgendwie etwas über sich ergehen zu lassen und dann auch beenden kann, wenn er mit der mit der ganzen Sache nicht mehr einverstanden ist. Also da bei Kooperationssignalen geht es ja darum, dass das Tier halt freiwillig auch mitarbeitet und sich Dinge gefallen lässt, weil es weiß, es gibt am Ende eine schöne Belohnung. Wenn das Tier diese Kooperation beendet oder eine Pause braucht oder so, dann darf es das sagen. Und das ist halt so der Unterschied zwischen einfach nur Hauruck und Festhalten und irgendwie eine Spritze reinjagen oder so, sondern es geht wirklich darum, dass die sagen, okay, ich bin bereit und jetzt könnt ihr irgendwas mit mir machen. Doch, da habe ich also durchaus von den Leuten auch positives Feedback für bekommen.
Auch später, dass sich das gelohnt hat für diese Situation. Genau.
Also die sind ja auch, eigentlich sind sie alle immer noch da, die auch damals mitgemacht haben. Und haben alle gesagt, also deutlich besser geworden. Da waren ja wirklich teilweise größere Ängste dabei. Und dann ging es ja auch nicht nur um Tierarzt, sondern eben auch um solche Sachen wie eine Fellpflege und so und auch das.
Ja, und sich anfassen lassen von Fremden, generell, wenn es sein muss und so. Ne? Ja. Genau. Ja, also das ist gut investierte Zeit auf alle Fälle,
auf jeden Fall, sagen. Ne? Ja, ich finde es auch immer schön, wenn man es echt so rein prophylaktisch schon macht, weil halt viele mit den Sachen erst anfangen, wenn das Problem schon da ist. Also wenn der Hund als junger Hund sich schon nicht gerne irgendwo anfassen lässt, dann bahnt es sich ja oft auch schon so ein bisschen an. Wenn man das dann nicht übt, ne, dann kommt halt irgendwann der Punkt, wenn ich dann mit Gewalt den Hund irgendwie immer nur festhalte nach dem Motto, da muss er jetzt durch und er hat jedes Mal super Stress und dann macht er auch noch was Unangenehmes mit ihm, dann kommen die halt auch gerne mal irgendwann in das Alter, wo sie sagen, jetzt lasse ich mir das aber nicht mehr gefallen. Und dann merken die Leute, oh, wir haben ein Problem, ne, wenn der dann doch mal irgendwie vielleicht in die Richtung schnappt oder so, wenn man ihn bürsten möchte oder irgendwas. Im Grunde kann man dem echt gut vorbeugen. Also eigentlich ist es, finde ich es immer schön, wenn so ein Kurs besucht wird, bevor das Problem schon da ist, ne?
Ja.
Im Idealfall. Aber dann sehen halt viele, glaube ich, auch die Notwendigkeit noch nicht.
Nee, ich finde das halt super. Ganz witzig, Wölfi geht ja immer mit zu den Erste-Hilfe-Seminaren und muss ja da das zeigen, was wir alles trainieren und das klappt ja auch super. Und das Lustige ist, wenn er da gecheckt hat, dass er im Trainings- und Vorzeigemodus ist, dann ist er auch sehr positiv dabei und noch im Pfotenverband und nochmal hier was zeigen, ist gar nicht so schlimm. Aber wenn er dann riecht, dass er krank ist oder er merkt, ja, er hat einen schlechten Tag und ich fange an ihm rumzufummeln, habe dann vielleicht noch in der Praxis meine weiße Kleidung an und dann sage ich, Wölfi, komm mal mit, dann
okay,
nicht ganz so cool wie sonst. Er kommt tatsächlich. Ja, du merkst richtig, wenn irgendwas ist, was, wo er denkt, das tut ihm richtig weh, dann möchte er das auch nicht, aber ich darf trotzdem und darf das machen, aber ich glaube, das ist auch das Schwierigste am Kind-Target, was ist da, also das finde ich perfekt, aber das ist halt super schwer in einer Praxis, wo du auch nur, ne, also wo Leute ja auch kommen und ein gewisses Zeitkontingent für eine Aktion haben.
Ja.
Da müsstest du ja tatsächlich einfach wirklich Termine buchen, ne?
Das ist so, wahr, ja.
Um zu üben. Weil, ich sag mal so, wenn der Hund sich den Ballen aufgeschlitzt hat und 15 Mal sagt, er möchte nicht, dass ich diese Verletzung jetzt versorge, die wird aber halt am Ende leider trotzdem versorgt, ne? Ob er jetzt seinen Kopf da weggenommen hat oder nicht. Und ich glaube, das sind auch diese Unterschiede, die Wölfi da erlebt hat, ne? Weil er hat sich ein, zwei Mal auch wehgetan, dann tat es ihm natürlich auch weh, logischerweise, wenn ich ihn behandle. Und dass das ein Unterschied ist zu dem, was wir im Erste-Hilfe-Kurs machen, hat er sich schon auch gemerkt, ne?
Aber wenn du natürlich jetzt, ich sag mal, ein in Anführungsstrichen richtiges Medical-Training machst, dann musst du ja irgendwo auch mit diesen, ich sag mal, Schmerzreizen dann arbeiten. Das heißt, der Hund muss dann auch sehen, dass er trotz alledem freiwillig stillhält, wenn du meinetwegen eine Spritze setzt. Echt? Oder so, ja, natürlich.
Also ja, klar, das gehört ja dann, auch so, ne?
Ja, klar, und das ist ja, ich meine, da kommst du jetzt ja in irgendwie 5, 6 Trainingseinheiten vielleicht nicht mit jedem Hund dazu. Da geht es ja erstmal um diese Basics, aber grundsätzlich musst du natürlich schon auf lange Sicht auch üben, dass man dem Hund mal irgendwo
hinzwickt,
genau, und dann wird das Ganze halt mit Marker und, also Markersignal und Belohnung entsprechend verstärkt, wenn er dann stillgehalten hat. Also, dass er weiß, ich halte es ganz kurz aus und dann ist alles wieder gut. Gut. Mhm. Das heißt jetzt ja nicht, dass man dem Hund irgendwelche Schrauben in die Knochen bohrt. Aber na, also so im Training muss man halt auch schauen, dass man da kleine Reize setzt, damit sie halt wissen, ich halte das trotzdem, es ist auszuhalten.
Kurz durch, ne? Genau, ja, ich halte es kurz durch. Das ist ja auch das, was man Kindern sagt. Ne? Es ist nicht toll. Aber man kann es überleben.
Klar, und wenn sie wirklich irgendwie eine Verletzung haben, ist es natürlich auch immer noch mal irgendwie unangenehmer, wenn dann wirklich was ist. Aber letztlich ist es ja auch, ich glaube, es ist... Es baut sich ja auch ein gewisses Vertrauen auf, wenn sie mit der Zeit wissen, dass man ihnen hilft. Weißt du, was ich meine? Ich hatte das halt auch damals schon mal bei einer alten Hündin, die nicht mehr lebt, gemerkt, dass man am Ende beim Tierarzt, also dass der Hund irgendwie selber gemerkt hat, immer wenn ich da rausgehe, geht es mir im Anschluss eigentlich besser. Wenn dann irgendwie die Pfote aufgeschnitten war und sie wurde entsprechend behandelt oder es war irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, vielleicht gab es auch nur mal was gegen Schmerzen oder so, aber scheinbar haben sie selbst irgendwann im Leben die Erfahrung gemacht, dass das doch ganz gut ist, wenn man da hingeht. Also bei der hat man echt gemerkt, dass die...
Ja, haben wir auch öfter als Patient. Ne? Ja, haben wir auch, vierbeinige Leute,
ja.
Wirklich dann auch merken, okay, so schrecklich ist es gar nicht, ne? Oder die geben sich trotzdem Mühe oder die sind nett. Es baut sich tatsächlich auch, wenn man sich öfter trifft zwischen Tierarzt, Tierarzthelfer und Hunden oder Katze.
Ja, klar.
Ist, glaube ich, schwieriger, aber zwischen Tierarzt, Tierarzthelfer und Hund baut sich definitiv auch ein Vertrauensverhältnis auf irgendwann. Was aber auch damit einhergeht, dass du eben, wenn du fertig bist, sofort Entspannung reinbringst oder dass du, wenn du Dinge machst wie Krallen schneiden, ne? Gibt ja da immer noch die so zack, zack, zack einfach alle abschneiden, damit es schnell geht. Und es ist sicherlich auch schnell, aber die Gefahr, dass du doch ins Leben triffst, ist halt einfach viel höher. Und wir haben ganz viele Hunde, die sich das auch nicht gefallen lassen wollen, weil sie geschnitten worden sind, schon öfter, auch richtig tief. Es ist ja auch dann noch ein Unterschied, ob du so ankratzt oder ob du so mitten fett pack ins Leben packst. Und solche Sachen, wenn die Hunde da merken mehrfach, dass wenn sie irgendwie eine Reaktion zeigen, dass es unangenehm ist und man dann aufhört, weil vielleicht ich auch dann schon weiß, was ich wissen wollte. Ne? Gibt ja auch andere Untersuchungsgänge, die dafür sind. Dann hast du auch, dass du merkst, dass die auch sich selber teilweise entspannen.
Ja.
Ne?
Ja.
Ganz viel ist auch die Sicherheit, die Tierarzt und Helfer vermitteln, würde ich auch sagen. Mhm. Ne? Eine Helferin, die schon Angst hat, den anzufassen oder nach vorne zu gehen. Ich muss sagen, meine größte Angst ist gar nicht, in dem Sinne gebissen zu werden, sondern dass die Hände dann ausfallen. Das ist meine größte Angst. Ne?
Das ist gar nicht, blöd, stimmt.
Also es ist gar nicht so sehr, dass ich Angst habe vor dem Schmerz oder vor der Situation, wenn mich jemand packt. Bin ja auch schon ein paar Mal gebissen worden im Leben, auch als Kind schon. aber das ist halt blöd, ne? Das ist so wie, ja, also...
Ja, natürlich.
Das ist mein Hauptargument, warum ich manchmal nicht so beherzt zufasse, weil ich denke, gut, dann bin ich halt auch einfach 2 Wochen, wenn es blöd läuft, je nachdem, wo der hinbeißt, außer Gefecht gesetzt. Ne? Mhm. Für eine Katze auch schon im Krankenhaus gewesen und mir den Daumen aufschneiden lassen, der war danach auch 2 Wochen lahmgelegt. Ne? Ja. Da tust du nichts mehr. Und das ist, also das ist manchmal, ne? Dass man das denkt. Das aber wenn die Helferin eben auch, wir haben da ja sehr, sehr viel Glück auch mit unserer, aber wenn die Helferin das gut kann, diesen Moment abpassen, indem man, also oft ist es auch bei Hunden, da wirst du wahrscheinlich aus eigentlich positiver Verstärkung die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber es ist trotzdem auch manchmal dieses Gehampel und Gezeter einfach auszusitzen, ne? Weil es gibt ja schon auch diese hysterischen, ne? Du machst im Prinzip gar nichts, du hast noch nicht mal das Ohr angefasst und es wird geschrien, geschlagen und gebissen und wenn du dann eine Helferin hast, die einfach den im Arm hält und festhält und wartet, bis dieses Theater vorbei ist und dann einen Tierarzt hast, der sich einfach wieder dran traut und dann auch nicht noch Maulschlinge nochmal loslassen, nochmal sedieren oder so, sondern einfach nochmal und dieses also wirklich gespielte Theater für Dinge, die nicht wehtun, einfach ein Momentchen aussitzt, ist es doch auch für viele danach erledigt, ne?
Ja, ja, das stimmt. Aber eine Sache muss ich ja korrigieren. Hunde spielen ja kein Theater. Das machen die ja nicht unbedingt.
Nein, ich meine spielen, weil es halt nicht angebracht ist, ne?
Also so dieses, in dem Moment. Sie haben auch ihre Gründe. Vielleicht haben sie irgendwo vorher bei einem anderen Tier als die Erfahrung gemacht, es tut auf jeden Fall weh oder so.
Oder das auch zu Hause kann ja auch sein, ne? Auch wenn man mal was zu Hause machen wollte oder Krallen. Gibt ja auch viele, die sagen, wir haben es erst zu Hause versucht, das Krallenschneiden. Das lässt er sich gar nicht machen. Ich habe ihn mal so fies geschnitten. Kommt meistens direkt dahinter.
Ja, siehst du, und dann haben sie es ja, die haben ja dann auch ihre Gründe, wenn du diese Erfahrung gemacht hast, als Hund oder als Katze, dass es dann halt auf jeden Fall unangenehm wird, dann machen die natürlich auch mehr Theater, aber wenn sie dann halt wissen, okay, einmal, ich sag mal, in den Arm genommen, mehr macht er dann auch nicht, dieses, ich sag mal, Fixieren, kann man natürlich auch ein bisschen üben, dass man das Tier ein bisschen festhält, dass sie sich einfach lernen, auch mal festhalten zu lassen für einen Moment. Ne? Und das ist etwas, was man üben kann. Ne?
Ja. Und da muss man ja leider auch sagen, diese, die das Theater nicht spielen. Nein, aber ich meine mit Theater spielen, dass die Reaktion halt total übermäßig ist zu dem, was da stattfindet, ist ja auch ganz oft eine erlernte Sache, weil sie damit dann das beendet haben, was kam. Ne?
So. Das auch.
Du merkst dann auch, es gibt durchaus auch viele Hunde, wo dann die Besitzer sagen, also ich kann das nicht, aber sie können das. Ja, das liegt daran, dass man zu Hause halt dann auch immer mit ein bisschen mehr Drama aufgehört hat. Ne?
Ja, so. Das kann
also beim ersten Mal
sein,
wurde gepiepst, aufgehört, beim zweiten Mal wurden die Zähne gefletscht, aufgehört, beim dritten Mal hat er geschnappt in die Luft, aufgehört.
Ja, logisch.
Und beim vierten Mal schnappt er natürlich um sich, bis alle loslassen und dann weiß er, ich muss einfach nur schreien und schnappen und dann hört es auf. Das dauert natürlich ein Momentchen, bis sie merken, okay, das hört scheinbar zu Hause auf, aber hier dann doch nicht.
Aber es ist trotzdem, nichtsdestotrotz, es ist ja eine Frage, warum ist es überhaupt so weit gekommen? Ich meine, das ist jetzt dann nochmal ein ganz anderes
Thema,
was man dann...
Ja, aber das haben wir halt viel, ne? Das haben wir halt viel als Stress. Und ich glaube, das macht vielen Seiten Stress. Das macht dem Hund Stress vorher schon, das merkst du ja auch.
Ja, logisch.
Ne? Die sind ja schon so mit so Panik.
Aber wenn alles bis zu diesem Moment perfekt gelaufen ist und eine super Training stattgefunden hat und ein tolles Vertrauensverhältnis ist, dann werdet ihr das ja gar nicht haben. Das meine ich damit. Also die Vorgeschichte findet ja ganz woanders statt. Mhm. Ihr habt dann den Fall, dass es jetzt so ist.
Genau.
Und ihr da irgendwas ja trotzdem machen müsst, wenn der irgendeine Wunde hat, dann kannst du ja nicht sagen, oh, er hat Stress, dann lassen wir jetzt mal so. Ist ja auch logisch.
Ich meine, das muss ja versorgt werden. Ja, und wenn du den loslässt, den kriegst du ja auch nicht mehr auf den Tisch. Das ist ja auch so, ne? Ja, ist so. Ja, wenn der bei dir gelernt hat, mit diesem Theater kommt er durch. Mhm. Für nichts. Also ich sage ja gar nicht, dass ich nicht jemanden sediere, wenn es wirklich wehtut oder so. Das ist ja Quatsch, ne?
Mhm.
Aber für Dinge, die man wirklich wach locker aushalten kann, weil sie zumutbar sind, wenn du da als Tierarzt auch 1-2 Mal losgelassen hast und dich nicht mehr rantraust, dann hast du auch verloren. Dann kannst du einfach in die nächste Praxis oder zum nächsten Tierarzt in der Praxis gehen. Aber
ja,
ansonsten ist gelaufen.
Ja. Na gut, aber Tatsache bleibt...
Training,
ne? Und
das
auch alles.
Das ist das Fazit heute. Prophylaxe ist alles.
Prophylaxe ist wirklich immer alles, weil es kann immer mal irgendeine Situation geben, wo man irgendwas machen muss. Und je früher ich anfange, mit meinem Tier zu üben, lass dich hier anfassen, lass dich da anfassen und ich gucke dir mal in die Ohren oder was auch immer.
Ja, und ich mache auch was tief in die Ohren, ne? Das ist ja auch schon. Und man kann ja auch mal einen Finger einfach ins Ohr stecken oder so. Ja, aber diese Dinger sind ja alle, diese Medikamente haben ja alle so einen Pampel da drauf, ne? So eine Spritztülle. Und ja,
aber das Geräusch ist es, glaube ich, auch oft, wenn da was wirklich rauskommt.
Ich glaube, es fühlt sich auch eklig an, ne?
Ja, so Flüssigkeit da, ja. Wenn man schon mal so eine Ohrenentzündung hatte, ich hatte das schon mal. Das ist ja sonst sogar für uns schon eklig, wenn man sich da so eine Tropfen da reinpröseln muss. Also so ein Hund versteht ja nicht, warum. Das ist ja für die dann ja nochmal was anderes. Aber trotzdem, ja, allein zumindest diese ganzen Berührungen und alles kann man üben, ja.
Und sollte man, damit der Stress nicht entsteht. Mhm. Und wenn der Stress dann entstanden ist und ich solche habe,
dann muss ich halt nochmal üben.
Ja, dann muss ich wieder von vorne anfangen.
Und es dauert halt auch tatsächlich natürlich etwas länger, wenn ich es bis
nicht
dahin...
Nicht etwas, da kannst du mal ehrlich sein. Es dauert sehr, sehr, sehr viel länger. Okay. Diese Marotten ist so. Es ist nicht ein bisschen. Ja, ein bisschen denke ich mir, oh, ein bisschen ist es mir wert. Nein, es ist extrem viel länger. Wenn ein Hund gelernt hat, sich nicht anfassen zu lassen, dauert es unglaublich lange. Und es ist für alle Parteien einfach nur mit Schweißfüßen und Haarausfall.
Für alle Parteien.
Ja, ich wette, dass die Leute auch Schweißfüße haben.
Du meinst also, dass Herrchen und Frauchen Haarausfall kriegen? Die Haare, die da liegen, sind gar nicht immer alle von der Katze. Ja.
Ich sag das nur so freundlich, weil den Männern mit Geheimratsecken das eh schon peinlich ist.
Okay. Haben Sie damit Ihre Haare verloren?
Kann ich dran kleben. Hab Hautkleber hier.
Na gut.
Ich glaube, das war's zum Stress beim Tierarzt, oder?
Ja.
Im Prinzip ist Stress beim Tierarzt, also Fazit jetzt hier, ne? Stress beim Tierarzt ist sehr vielfältig. Früh übt sich, wer ein Meister werden will, das ist da ganz sicher auch so. Mhm. Und wer ein Tier hat, was viel Stress hat, muss auch sehr genau gucken, warum und wieso und dann an die Wurzel gehen eigentlich, um es zu bekämpfen. Ne? Das geht hier halt ein bisschen weit, aber sollte sich definitiv, auch wenn man ein Tier hat, was Stress hat, in eine Praxis begeben.
Die dann zumindest nicht noch mehr Stress macht. Ne?
Ja, oder die das irgendwie gut handeln können, wenn man merkt, das läuft gar nicht. Also das ist ja auch sowas, ne? Wenn man merkt, das läuft gar nicht und die müssen dann immer sedieren, immer Maulkorb oder sonst was. Man kann auch deswegen einfach mal einen anderen Tierarzt ausprobieren, ob es da anders ist. Oder vielleicht riecht es da nicht so, wie das, was triggert. Oder vielleicht hat die Helferin nicht die Farbe in den Haaren, die so triggert. Oder vielleicht habe ich die komische Brille auf, die total triggert und deswegen hat es der Nachbar nicht oder so. Mhm. Das kann ja auch sein, ne? Deswegen das ist sicherlich dann nicht die Zweitmeinung, aber die Zweitpraxis, um zu gucken, ob es anders wird.
Ja, gute Idee eigentlich, ne? Mal testen, wie der auch vom Handling eher umgeht mit dem Tier. Und ja, dann fehlen mir jetzt die Worte.
Ja, ich glaube, wir sind fertig, ne?
Wunderbar.
Und dann können wir diesmal sagen, für Feedback, Anregungen und
Wünsche,
genau, Themenwünsche. Wir haben noch einen Themenwunsch auf Lager, den machen wir noch. Ich glaube, wir haben zwei mindestens noch auf Lager, die kommen jetzt die Tage. Und ansonsten info@goodmorning-pets, unsere Website goodmorning-pets.de, unsere Insta-Kanäle, Hundeschule_Pudelwohl ist Insta und Facebook und meiner auch und Levania_Vet unsere Praxis. Und ansonsten nächste Woche Sonntagmorgen wieder.
Alles klar, dann bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.